Genau, schön euch zu sehen. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen und wir wollen heute mit einer neuen Predigtserie starten. Wir kommen aus Ostern, ja, wir hatten die Passionswoche hinter uns, kommen von einem absoluten geistlichen Hoch, theologischen Hoch zum nächsten theologischen Hoch. Und zwar geht es in der nächsten kommenden Serie geht's um Gott schreibt Geschichte. Und worum es da genau geht, erzähle ich euch gleich. Vorher möchte ich gerne noch einen Text vorlesen. Und zwar Richter 6 ab Vers 11 bis 16. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abisriter, und sein Sohn Gideon trosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählen und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir so Texte heutzutage noch lesen dürfen auch und erkennen dürfen, wie du zu Menschen sprichst. Ich bitte, dass du uns Ruhe schenkst und Frieden schenkst jetzt heute Morgen. Siehst, wo wir herkommen, was unsere Woche war. Und ich bitte dich, begegne uns heute Morgen. Amen. Genau, Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte und benutzt dafür Menschen. Wir wollen in der kommenden Predigtserie uns Personen in der Bibel anschauen und wollen uns anschauen, hey, wie wurden die Personen berufen und wie hat Gott sie begleitet in ihrem Dienst auch. Und heute wollen wir anfangen, vielleicht habt ihr es schon gehört, mit Gideon. Und vielleicht hast du hier auch schon Leute gesehen mit den wunderschönen neuen Pullovern. Der Dennis hat einen an, der Samuel hat auch einen an. Und da steht hinten drauf, stehen drei Worte. Und da steht Rise, Shine, Go. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber das ist unser Jahresthema für 2026. Und das ist diese drei Worte, wo einmal das Rise, dieses Auferstehen aus einer starken Gemeinschaft, aus einer Gemeinde von Menschen, wo wir füreinander da sind, füreinander beten auch. Dann das Shine ist quasi das Zentrum von den beiden Worten, von den drei Worten, ist dann dieses, hey, wir sind das Licht der Welt, Matthäus 5 in der Bergpredigt, wo Jesus das quasi einleitet und sagt, hey, ihr seid das Licht dieser Welt. Und dann dieses Go, und dann wollen wir aus dieser starken Gemeinschaft, aus dieser starken Gemeinde, wo Menschen untereinander da sind, wollen wir rausgehen und wollen auch dieses Licht nach außen bringen. Und die Predigtserie geht vor allem sehr viel um Berufung, und da geht es auch so ein bisschen bei Schein. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, auch die jetzt letzten Jahres oder so. Scheinen ist ein Zustandsverb. Also ist ein Verb quasi, was einen Zustand erklärt. Und das ist so ein bisschen, was mit mir selber zu tun, ne? Also ich bin ja quasi die Person, die dann scheint oder die Person, die das Licht der Welt ist. Und gerade mit dieser Predigtserie wollen wir schauen, hey, Berufung ist so ein Teil unserer Identität, unseres Seins auch, wo Gott uns irgendwo hin. Berufung ist auch so ein sehr christliches Wort eigentlich, aber wo wir einen Auftrag von Gott bekommen, wo Gott uns gebrauchen möchte und wo wir für ihn ja uns einsetzen dürfen. Da wollen wir uns heute Gideon anschauen im Richterbuch und wollen schauen, wie Gott ihn berufen hat. Wir haben den Text gerade gelesen, ein Engel kommt zu Gideon und spricht zu ihm in einer Situation, das Richterbuch, kurz zum Kontext, zur Erklärung in der Bibel, das Richterbuch, das ist eine Zeit, wo Israel keinen König hatte, weil das Ziel war von Gott eigentlich immer, dass sein Volk keinen König braucht, weil, das haben wir letzte Woche Sonntag gefeiert, Gott ist wieder König. Gott soll der König dieses Volkes sein. Und deswegen wollte er keinen König über dieses Volk setzen. Und dann gab es aber immer, ja, man nennt das quasi eine Abwärtsspirale im Richterbuch. Das Volk hat sich von Gott abgewendet. Und dort kamen dann die benachbarten Völker, die dann oft auch Israel belagert haben. Und dann sind dieses Volk wieder zurück zu Gott gekommen und hat wieder gefleht, hey, befreie uns. Und in der Situation sind wir gerade. Und dann schickt Gott immer einen Richter, der dann kommt, um dieses Volk dann von dieser Situation zu befreien. Das heißt, das Volk, man nennt das auch Tun-Ergehen-Zusammenhang, seine Abwärtsspirale. Das Volk wendet sich von Gott ab, es wird belagert und befallen von den benachbarten Völkern und es wendet sich wieder zu Gott hin und Gott schickt einen Richter. Dieser Richter soll in dieser zweitletzten Phase des Richterbuchs Gideon sein. Und die Lage ist, die Midianiter, das benachbarte Volk, belagert Israel. Und es belagert Israel so stark, dass die Israeliten sich sogar in Höhlen und in Schluchten verstecken müssen. Und hier hat man das ein bisschen auch schon gemerkt. Gideon ertrischt das Weizen, also das, wenn man das Weizen auf den Boden legt und haut damit so Teilen drauf, dass das Korn sich von dem Strauch löst. Und das macht Gideon aber nicht, wie man es normal macht, einfach so auf dem Boden, sondern er macht das in einer Kelter. Ein Kelter ist quasi ein Loch, also eine Grube quasi. Er macht das in dieser Grube und trischt das Weizen dort drin, damit die Midianiter oder das andere Volk, die Midianiter, ihn nicht erkennen und sehen, oh, der trischt das Weizen, weil sie auch Nahrung und Tiere geklaut haben. Das heißt, er hat sich eigentlich in dem Graben versteckt, um dort das Weizen zu treschen. Also das Volk lebte in Angst. Israel lebt in Angst und hatte Angst vor den benachbarten Völkern. Und das Volk bittet den Herrn um Hilfe und Gideon wird berufen, dieses Volk zu befreien. Also wie der Engel sagt, sagt er dann, der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Also wie eine Person quasi. Und das Besondere bei der Berufung von Gideon ist, dass er, wir werden das gleich noch ein bisschen in seiner Reise erkennen, aber er muss etwas tun, bevor er das Volk befreien kann, muss er etwas tun. Es gibt eine Grundvoraussetzung, bevor er das Volk befreien kann. Und diese Grundvoraussetzung ist, wir lesen das kurz, in Richter 6, Vers 25 und 27, quasi direkt in dem Anschluss, als der Engel dann weggegangen ist, bekommt er diesen einen Auftrag. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bring ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Dann nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seinem Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tag zu tun, und tat's in der Nacht. Gideon musste, bevor er diesen Auftrag annehmen konnte und bevor er das Volk befreien konnte, musste er diesen Altar des Baals und die Aschera, ist quasi eine Gottheit, und das Bild der Aschera war meistens so eine Holzfigur, die auch angebetet wurden. Er musste erst diesen Altar und dieses Bild zerstören. Er musste erst das Zentrum der Anbetung von seiner Familie klar machen. Er musste dieses Zentrum der Anbetung bereinigen. Welchem Gott wird gedient? Und welcher Gott wird angebetet? Ja, gerade in dieser Zeit, da haben die dann einen Altar des Baals gebaut, die Aschera darum, und haben die angebetet. Das heißt, wer ist in diesem Zentrum der Anbetung? Und in dem Zentrum der Anbetung ist nicht Gott, sondern im Zentrum der Anbetung ist Baal und ist Aschera. Und Gideon sollte radikal sein und beides abreißen. Und schreibt ja selber, der hatte Angst, es tagsüber zu tun und hat das in der Nacht gemacht. Und sogar, finde ich auch spannend, dass er für das Brandopfer das Holz der Aschera-Figur sogar nehmen soll. Also eigentlich damit noch klarer macht, hey, das ist nur Holz, was da steht. Das ist kein Gott. Guck mal, ich kann sogar dieses Bild von diesem Gott nehmen, von eurem angeblichen Gott, und kann damit meinem wahren, lebenden Gott ein Opfer bringen, kann das Holz verbrennen. Also ich finde dieses Bild, was das eigentlich auch noch zeigt, diesem Gott gegenüber, anscheinbarem Gott. Und er musste erst bevor eine äußere Befreiung des Volkes möglich war, war eine innere Befreiung notwendig. Es musste klar sein, wer ist im Zentrum der Anbetung dieses Volkes. Ja, dass es kein Nutzen ist, um zu schauen, welcher Gott dient mir gerade und welcher bringt mir gerade was, sondern wer ist im Zentrum der Anbetung dieses Volkes. Wer ist im Zentrum der Anbetung deines Lebens? Vielleicht haben wir auch so kleine Altäre in unserem Herzen, in unserem Zentrum, die so nebeneinander auch angebetet werden, wo wir natürlich, hey, wir sind alle hier in der Gemeinde und beten natürlich Gott an, wir haben singen ihm Lieder, aber vielleicht haben wir nicht vielleicht auch manchmal so kleine Altäre in unserem Zentrum stehen, die nebenbei noch angebetet werden. Erfolg, Ansehen, Geld, wie viel verdiene ich, welche Weiterbildung muss ich tun, um das und das zu verdienen, um der und der zu sein, oder mit welchen Leuten muss ich mich abgeben, damit ich mein Ansehen steigern kann, was auch immer dein Altar ist oder in diesem Zentrum deine Anbetung ist. Vielleicht aber auch blinde Flecken, Sünde, die in unserem Leben ist und wir sie selber gar nicht erkennen. Oder vielleicht uns auch recht reden und sagen, hey, guck mal, wie viel ich mich einsetze auch im Reich Gottes. Ich arbeite jedes Mal in der Gemeinde mit auch und guck mal, was für ein gutes Leben ich führe. Dann kann ich doch wenigstens das und das machen. Dann kann ich doch wenigstens ein bisschen bei der Steuer mogeln, dass ich ein bisschen auch zurückbekomme, wenn ich schon meinen Zehnten gebe. Und wenn wir anfangen, diese blinden Flecken zuzulassen, wäre das quasi wie bei Gideon, der sagen würde, ja, ich baue dem Gott Jahwe einen Altar, aber die Aschera-Figur, die lasse ich nebendran noch stehen. Zum Not bete ich die auch noch an. Aber Gideon musste radikal beides abreißen. Nichts davon hatte etwas in dem Zentrum der Anbetung zu suchen. Genauso ist bei uns, so etwas hat in unserem Zentrum, in unserem Leben nichts verloren. Und manchmal müssen diese blinden Flecken nicht direkt Sünde sein. Ich finde, diesen Begriff Sünde ist sowieso sehr, sehr kompliziert zu sehen. Weil nehmen wir es mal so, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war, dass die Menschen eines Tages Fleisch essen. Glaube ich nicht. Sonst, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, wie Gott Menschen geschaffen hat, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war von Anfang an, dass die Menschen Fleisch essen. Wir essen Fleisch, ist Fleischessen Sünde? Würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass Gott von Anfang an wollte, dass wir Fleisch essen. Ich glaube auch nicht, dass es Gottes absoluter Wille war, dass wir Erdöl verbrennen, um damit von A nach B zu kommen. Glaube ich nicht, weil es die Schöpfung zerstört. Ist Autofahren Sünde? Ich sage das nicht von hier vorne, ich glaube es auch nicht. Aber manchmal sind Dinge nicht direkt Sünde, aber es sind Dinge, die unserem Selbst schaden auch, ne? Und die vielleicht nicht zu diesem heiligen und diesem perfekten Gott passen. Ein Beispiel ist, wenn ich früher auch, wenn ich so überlege, in meiner Vergangenheit mit meinen alten Freunden, wenn ich mit denen noch unterwegs bin oder mich mit denen treffe. Und sobald ich merke, ich bin mit Menschen unterwegs, wo mein Verhalten sich verändert. Also wo ich nicht mehr dieses Verhalten eines Kind Gottes habe, sondern auf einmal komische obszöne Witze gutheiße oder mich dem Verhalten der anderen Leute anpasse, ja, mich Menschen schlecht behandle oder was auch immer. Sobald ich mit Menschen unterwegs bin und die mein Verhalten beeinflussen, ist es immer was Schlechtes. Ist es Sünde? Nein, es ist nicht Sünde, aber es ist nicht so, wie es zu deiner Identität und zu deinem Sein passt. Natürlich sollen wir Zeugnis sein, auf jeden Fall, aber wir sollen Thermostat sein und nicht Thermometer. Uns nicht der Umgebung anpassen, wo wir sind, sondern wir sollen die Umgebung verändern mit dem, wer wir sind auch. Aber auch Dinge, die vielleicht so im Verborgenen passieren. Ich nenne ein Beispiel, weil es bei Männern einfach oft Thema ist. Wenn ich zu kämpfen habe mit dem Thema Pornografie, dann gilt es radikal, Dinge in meinem Leben zu kappen. Und wenn zum Beispiel soziale Medien, Instagram oder was auch immer Dinge sind, die einen dazu verführen, dann bedeutet es radikal, Dinge rauszuschneiden und zu kappen aus meinem Leben und Dinge auch von meinem Handy zu schmeißen. Wenn Instagram mich dazu verleitet, dass ich mich mit anderen vergleiche und mich selber schlecht fühle dadurch, Neid kommt, Undankbarkeit kommt, dann sollte ich das auch von meinem Handy entfernen. Radikal Dinge aus meinem Leben rausschneiden, die meiner Identität schaden und meine Identität beeinträchtigen. Und Gideon musste den Altar selber abreißen. Das hat nicht Gott für ihn getan, Hat doch nicht der Engel für ihn getan, sondern Gideon musste selber dorthin gehen, musste selber diesen Altar und diese Figur abreißen. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr oft auch am Zug, wo wir selber Dinge abreißen müssen in unserem Leben. Wo wir selber diesen Schritt tun müssen und ganz konkret etwas dagegen tun müssen, um dieses Zentrum zu bereinigen und sagen, hey, hier habe ich eine Sucht, hier habe ich etwas, dann schneide Dinge raus aus deinem Leben. Ja, reiße etwas radikal ab, um dieses Zentrum der Anbetung klarzumachen. Das war etwas, was Gideon selber machen musste, aber er hat es nicht alleine gemacht, sondern er hat sich Freunde genommen. Und das ist genau dieser Rise-Kontext, wenn wir das sehen, hey, dafür ist auch, dazu ist Gemeinde da, dazu ist Hauskreise da, dazu ist ein Gebetsteam dort oben, dass wir das nicht alleine machen müssen, diese Dinge einzureißen oder dieses Zentrum klarzumachen, diese Altäre einzureißen, sondern dass eine Gemeinde auch dazu da sein kann, uns gegenseitig zu unterstützen. Dein Hauskreis eine Möglichkeit sein kann, sich gegenseitig zu unterstützen, um dieses Zentrum der Anbetung klarzumachen. Das war die Grundvoraussetzung bei Gideon, bevor irgendwas weiterging. Und das wird noch übel spannend in der Geschichte. Aber es musste erstmal klar sein, wer ist im Zentrum dieser Anbetung. Als die Altäre und das abgerissen waren und das Zentrum klar war, dann wurde es langsam real. Und dann langsam trommelte der alle Leute zusammen und es war dort ein Herr mit mehreren tausend Menschen auch. Und auf einmal wird's real. Er bekommt einen Auftrag, er soll das Volk befreien. Und auf einmal sind alle Leute da, alle Leute schauen auf dich und dann geht's los. Und es werden keine Zahlen genannt, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht offensichtlich war, dass die Abelsriter, also das Volk von Gideon, die Leute einfach so easy gewinnen würden gegen die Midianiter. Die Midianiter werden später auch als ein Heer wie Heuschrecken benannt. Also es war nicht so einfach oder ganz klar, wo Gideon gesagt hat, ja, einfach, ich komme mit meinem Heer dahin, wir gewinnen und dann ist das Volk befreit, sondern ich glaube nicht, dass es einseitig oder eindeutig war, dass sie gewinnen würden. Und also bittet Gideon Gott um ein Zeichen. Also er hat es am Anfang gemerkt, so er ist einfach unsicher, ja, ist auch verängstigt, ja, diesen Auftrag anzunehmen. Und dann wird's real, er realisiert, oh meine Güte, wo bin ich hier reingerutscht? Und dann bittet er Gott um ein Zeichen. Richter 6, Vers 36 bis 40. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen, wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken. So will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Also wir müssen überlegen, dieser Text ist mehrere tausend Jahre alt. Und ich finde, er ist geschrieben, als könnte der irgendwo auch in einer Serie oder irgendwo laufen. Also so menschlich und so normal, so auch dieses, der Tau ist nass, die Wolle ist nass und der Boden trocken und dann andersrum. Also richtig schon fast kindlich von Gideon, wo er schon fast ja Gott provoziert, also herausfordernd provoziert ja irgendwie auch mit dieser Art und Weise, wie er ein Zeichen möchte auch. Und nicht nur ein Zeichen, sondern direkt zwei Zeichen, die er möchte. Und Gott, finde ich in dem Text auch interessant, es wird nie gezeigt, auch wie Gott reagiert. Ja, Gott geht auf den Zweifel Gideons ein. Also Gott ist nicht zornig und sagt nach dem ersten Zeichen so, Gideon, ganz ehrlich, guck mal, was ich gemacht habe, das ist so unwahrscheinlich, jetzt 30 mal zusammen, sondern er geht sogar auf den Zweifel ein und zeigt ihm sogar noch, gibt ihm sogar noch das zweite Zeichen. Auch er ist nicht zornig und nicht wütend auf Gideon, sondern er kommt ihm in seinem Zweifel entgegen auch. Er ist auch nicht enttäuscht. Ja, und wie oft haben wir schon oder habt ihr schon gezweifelt, ja? Die Welt ist der Meinung, dass wir Christen, Kinder Gottes, an absolut absurde Dinge glauben. Ja, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, die nichts mit Glauben zu tun haben, und denen sagen würdest, dass eine Person am Kreuz gestorben ist für meine Schuld, ja, es geht vielleicht noch, ist ein bisschen abstrakt, aber der auch auferstanden ist, leibhaftig auferstanden ist, da wird's schon absurd. Fand ich vor Ostern ganz interessant, als Leute auf der Straße gefragt wurden, ob sie daran glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ne? Also wir glauben an, von der Welt gesehen, absurde Dinge. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, Mose teilt das Rote Meer, Arche Noah, das ganze Land unter Wasser. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, boah, bei den ganzen Geschichten habe selbst ich meine Zweifel daran zu glauben. Vielleicht, wo du selber sagst, boah, das fällt mir wirklich schwer, daran zu glauben. Und das, Gott begegnet uns in diesen Zweifeln. Zweifeln sind keine Sünde. Thomas selber, der Jünger, hat selber gezweifelt auch. Und Gott, Jesus ist auf Thomas drauf eingegangen und hat ihm, hat ihn da begleitet auch. Ne? Gott ist ein liebender Vater, der uns genau in solchen Situationen zur Seite steht. Und so war es auch bei Gideon. Ja, natürlich hat er Zweifel, weil menschlich es absolut absurd war, dieser Kampf. Natürlich hat er Zweifel und bittet Gott um ein Zeichen. Und Gott gibt ihm ein Zeichen. Und wie oft wir doch auf ein Zeichen Gottes warten bei manchen Entscheidungen, oder? Wenn wir eine Entscheidung treffen, wir wollen irgendwie auch eine Antwort haben. Ja, der Zettel auf dem Nachttisch, Missionar in Argentinien, ja oder nein? Und wenn Gott uns dann irgendwie eindeutig zeigt oder gezeigt hat, hey, läuft alles dem zusammen und das ist mein Wille für dich. Ja, Missionar in Argentinien oder irgendwo anders, das und das zu tun. Und dann sind wir schnell, bist du dir auch wirklich sicher? Schick mir lieber mal noch ein Zeichen. Und das ist auch voll in Ordnung, Gott um Zeichen zu bitten. Meine Frage hier lautet an dich heute Morgen. Gibt es in deinem Alltag überhaupt eine Zeit, wo Gott dir ein Zeichen geben kann? Gibt es in deinem Alltag jeden Tag, tagtäglich überhaupt die Möglichkeit und die Zeit, wo Gott dir ein Zeichen geben kann? Über die Fragen, die du hast und über die Zweifel, die du hast, hast du eine Zeit am Tag, wo Gott es möglich hat oder die Möglichkeit hat, dir zu begegnen auch. Bei aller Beschallung rund um die Ohr, ja, Autoradio, Netflix am Abend, was weiß ich, AirPods im Ohr beim Spülen. Wir haben irgendwie Dauerbeschallung und sind irgendwie auch beschäftigt und busy und immer unterwegs. Aber wo haben wir am Tag die Zeit der Stille, des Gebets, wo wir konkret auf Gottes Stimme hören können? Und das ist doch eigentlich, glaube ich, auch unser Wunsch von jedem, oder? Dass Gott uns irgendwie begegnet und Gott auch zu uns spricht. Und wir hören dann von Stories, wo Gott wirklich auch zu Leuten spricht, aber irgendwie bei mir nicht. Die Stille vor dem Herrn. Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Ja, wir würden ja auch unser Leben so anschauen, würden sagen so, ja, Sündigen, keine Ahnung, das nicht, aber irgendwie busy und beschäftigt sind wir schon irgendwie. Und das ist genau, was der Feind auch, ich glaube, was er tun möchte auch, dass wir einfach beschäftigt sind. Wir sind viel zu busy, um ein Kapitel in der Bibel am Tag zu lesen, oder? Wir sind auch viel zu beschäftigt, um 5 Minuten Stille zu haben, um Gebete zu sprechen oder was auch immer. Also ich finde das so krass eigentlich, weil ich erkenne das ja selber in meinem Leben, wie schnell und wie busy wir sind. Und wie herausfordernd es ist, allein Zeit im Gebet oder in der Bibel zu verbringen. Und hier geht's ja nicht um eine Stunde Zeit der Stille oder Zeit des Gebets. Ja, hier geht's vielleicht um 10 Minuten oder um 5 Minuten Stille am Tag. Und das ist, glaube ich, schon einfach eine Herausforderung für uns auch. Ne? Und trotzdem die Frage, wo hat Gott die Möglichkeit, dir zu begegnen und dir zu sprechen? Und Gott ist ein Gott der Zeichen und Wunder, wenn wir sie sehen wollen auch, wenn wir es zulassen, ihm zuzuhören. Wo hast du am Tag vielleicht die Möglichkeit, 5, 10 Minuten Stille im Gebet, in Gottes Wort zu verbringen? Und ich glaube und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es dein Leben verändert. Wenn du jeden Tag aus diesem Buch liest, bin ich gewiss, dass es dein Leben verändern wird. Und jetzt geht's in der Story ab. Richter 7, Verse 2 bis 7. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ins Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken, da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte gekniet, getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Das heißt, die Story ist sowieso schon super herausfordernd für Gideon. Der hat irgendwie gerade das mit der Wolle gemacht, ja, weil er gezweifelt hat. Und dann kommt Gott mit so etwas und sondert das Volk aus. 300 Leute bleiben übrig. Ich habe das mal so spaßig gesagt, weil es sind auch noch die Proleten auch noch, die geleckt haben wie ein Hund. Ja, noch nicht mal die wenigstens noch vornehmen, mit der Hand getrunken haben. Ja, auch noch die Proleten, die sollen auch noch bleiben und sollen das Volk irgendwie befreien. Ich finde es so schön, wie Gott da irgendwie, ja, um klar zu machen, ich befreie dieses Volk. Hey, wie sieht das Zentrum der Anbetung aus? Nicht ihr als Manneskraft befreit dieses Volk, sondern ich befreie dieses Volk. 300 Mann gegen ein Heer, was mit einem Heuschreckenschwarm verglichen wird. Wie sollte das funktionieren? Und menschlich gesehen absolut unmöglich. Und jeder würde Gideon auslachen bei dem, was er vorhat. Aber Gideon wusste, er war nicht allein. Es hängt nicht an ihm, das Ding hier zu gewinnen, und er siegt. Mit einer absurden Kriegsführung. Und die wollen wir uns auch direkt anschauen, wie er gesiegt hat. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso, wenn ich nun an das Lager komme. Wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaune blasen rings um das ganze Heerlager und rufen für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da blieben alle drei Heerhaufen die Posaune und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaune in ihrer rechten, um zu blasen, und riefen, hier Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen und jeder an seiner Stelle rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaune bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschita auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel Methola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali, von Aser und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten den Midianiter nach. Also ein bisschen andere Kriegsführung als gedacht. Und Gott möchte nicht, dass sie sagen, unsere starke Hand hat uns befreit. Er wollte, dass sie erkennen, also er erkennt das ja allein schon an der Art und Weise, wie sie diese Schlacht gewonnen haben, dass es nicht menschlich ist, sondern dass es Gott war, der dort gekämpft hat und gesiegt hat. Ein absurder Sieg, der nicht logisch ist. Und Gottes Wege sind oft nicht logisch. Ich glaube nicht, dass Gideon von Anfang an wusste, wie er diesen Kampf gewinnt. Und vielleicht auch, als er das gehört hat, innerlich vielleicht auch ein Fragezeichen hatte und hat gedacht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir hier gewinnen sollten. Aber Gottes Wege sind oft nicht logisch. Wir haben vor 2 Wochen Palmsonntag gehabt. Der Messias reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalems ein, als zukünftiger Retter und König. Weltlich gesehen nicht logisch. Und Gideon wäre gar nicht nach weltlichen Maßstäben ausgesucht worden. Ja, wenn in der Welt jemand ausgesucht wird, um ein Volk zu befreien, dann ist er stark, dann ist er mutig, ja. Der Größte wird ausgesucht, mit dem größten Heer auch. Ja, und bei Gott wird ein zweifelnder Gideon, der sich vor den Feinden im Kelter versteckt, ja, der gar nicht so mutig aussieht, Aber der Engel kommt auf Gideon zu und sagt, du mein streitbarer Held, ja, mein mutiger Held. Ja. Und Gideon selber denkt sich, ja, so mutig bin ich eigentlich gerade gar nicht. Und in meinen Augen sieht Gideon auch gar nicht so mutig aus da. Aber der Engel erwidert und antwortet ihm, mit dieser deiner Kraft wirst du das Volk befreien. Er sagt sogar, du wirst die Midianiter schlagen wie einen Mann. Also komplett einfacher Sieg wird das sein. Und Gideon war vielleicht nicht der mutigste und stärkste im Land, aber Gideon war bereit zu gehen. Gott hat die ganze Zeit das Ziel im Blick gehabt und hat Gideon auf diesem Weg begleitet. In der Zeit, wo er Zweifel hatte, hat er ihn begleitet. In der Zeit, um diesen Kampf auch zu tun, hat Gott ihn begleitet. Und meine Abschlussfrage heute Morgen ist, wohin hat Gott dich berufen? In welche Arbeit, in welchen Dienst, an welchen Ort hat Gott dich berufen? Und wir lesen in der Bibel von vielen Leuten, die berufen wurden und dann immer schnell irgendwelche Ausreden haben. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin unerfahren, ich bin nicht genug, ich kann nicht gut reden oder was auch immer. Und Gideon hatte Angst, aber er war bereit zu gehen. Und wenn Gott dich gebrauchen will, musst du nicht besser sein als irgendjemand anderes, sondern du musst nur verfügbar sein. Du musst bereit sein zu gehen. Und wir haben bei Gideon gesehen, er geht auf unsere Bedürfnisse ein. Gott sieht Gideon und geht auf seine Bedürfnisse ein. Und wir schauen oft auf Fähigkeiten, auf dem, was jemand gut kann oder was er ja irgendwie für einen Charakter hat oder was auch immer. Aber Gott schaut nur, bist du bereit und bist du verfügbar? Wo haben wir Altäre und Götzenbilder in unserem Leben, die wir niederreißen müssen? Wie sieht das Zentrum deiner Anbetung aus? Haben wir in unserem Alltag eine Zeit, in der wir Gott begegnen können, von ihm seinen Willen für unser Leben zu erfahren? Und mach dich verfügbar. Du musst nicht der Stärkste, Beste sein, sondern du musst nur verfügbar sein. Das ist die Geschichte eigentlich der Bibel von allen Leuten, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Die waren alle nicht die Besten und nicht die Größten, nicht die Stärksten, aber sie waren verfügbar. Sie waren bereit, etwas zu tun und zu gehen. Und auch an dem Ort, wo du bist, wo du morgen vielleicht wieder hingehst, mach dich verfügbar für das, was Gott bereitgelegt hat für dich. Und nämlich, Vater, dafür bitte ich, siehst unser Herz, du siehst, wo wir morgen hingehen, wo unser Platz vielleicht auch ist, wo du uns hinberufen hast, wo du uns auch jetzt hingestellt hast, dass wir den Ort auch annehmen als unsere Berufung, aber auch, dass wir verfügbar sind. Genauso bete ich für alle Zweifel und Sorgen und Fragen, die wir haben. Danke, dass du ein Gott bist, der ja, darauf eingeht auch und uns begleitet in diesen Fragen und in diesen Zweifeln. Vielleicht auch nicht immer eine Antwort hast und wo Vertrauen draus wachsen darf auch. Und danke, dass du uns begegnen möchtest und mit uns reden möchtest. Danke, dass du uns hilfst bei Entscheidungen auch. Und ich bete wirklich, dass wir diese Zeit finden auch in unserem Alltag, wo du zu uns reden kannst, auch bei allen unbeantworteten Fragen, mit denen wir vielleicht auch heute Morgen gekommen sind. Begegne uns und sprich zu uns, Herr. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.